Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, eine schöne kleine Doku-Reihe aus Leipzig über Menschen, die Wertvolles für andere machen. Wir zeigen euch jeden Sonntag so einen kleinen Clip dieser Art, um vielleicht in dem einen oder anderen von euch eine ähnliche Idee zu wecken. Vielleicht entsteht in dir auch mal ein Gedanke, wie und wo du mit dem, was du kannst, etwas verändern kannst. Denn darum geht es in dieser Themenreihe, um etwas verändern. Wir haben die Reihe Traktion genannt. Wenn ihr Physiker seid oder Autos mögt und eben mir am Zug gehört habt, habt ihr vielleicht gedacht, entweder sind die Bollerwagen angetrieben, Motor angetrieben, oder sie hat auch nicht verstanden, was Traktion ist. Oder ich habe es nicht verstanden. Es ist eigentlich, wenn das Rad durchdreht, weil es angetrieben wird, dann hat es keine Traktion. Oder dann fehlt die Traktion. Ja? Gut, also Kraft auf die Straße bringen. Dieser Marco aus Leipzig tut etwas, vielleicht nicht aus einer christlichen Motivation. Vielleicht doch, weiß ich nicht, kenne ihn ja gar nicht. Aber der christliche Glaube als solcher trägt in sich eine Kraft, die erst dann auf die Straße kommt, wenn andere Menschen etwas davon haben. Wenn also dein Glaube nur dir helfen würde, dann hätte er seinen eigentlichen Sinn noch nicht ganz erreicht. Wenn unsere Kirche nur was für Leute tun würde in der Kirche, dann hätte City Church ihr Ziel nicht erreicht. Ich sage hätte und wäre und würde, ne? Weil hier in der Reihe Menschen sitzen, in diesen Reihen hier Menschen sitzen, denen müsste man eigentlich auch mal so einen Clip widmen und ihnen Danke sagen für das, was sie tun und was sie einsetzen. Aber natürlich sage ich es auch mit der kritischen Frage, hey, bringe ich Gottes Kraft eigentlich auf die Straße? Hat einer was davon außer mir selbst? In dieser Reihe geht es jeweils um Menschen, die eine Gottesbegegnung hatten und dann ihre Umwelt veränderten. Und diese Bewegung, die ist grundlegend für die christliche Religion. Eine Gottesbegegnung, die zu einer Bewegung in der Welt führt, zu einer Auswirkung in der Welt führt. Menschen begegnen Gott, oder man müsste es sogar besser sagen, er begegnet ihnen, und dann wird in ihnen Glauben geboren. Aber damit ist Gott dann noch nicht an dem eigentlichen Ziel. Dieser Glaube motiviert den Menschen, in die Welt zu gehen und etwas zu verändern. Das ist das Grundmuster christlichen Glaubens. Nicht, dass Menschen religiös werden, ist also eigentlich das Ziel, sondern dass die Welt, ich sage es jetzt mal pathetisch, gerettet wird. Aber hier mancher Jugendliche bei diesem Theaterprojekt würde das vielleicht sagen, hey, das ist für mich Rettung. Dieses Projekt ist für mich Rettung. Also Traktion aufbauen. Dieser Reifen hat, wie man sieht, gerade im Moment gerade keine so gute. Er dreht durch. Heute geht es um zwei Menschen, ich symbolisiere sie mal mit diesen beiden Gebäuden, die eine Gottesbegegnung haben und dann verändern sie was, und das, was sie verändern, bewirkt Großes. Wir profitieren heute noch davon. Das Interessante bei diesen beiden Menschen, die ich euch gleich vorstelle, ist, sie sind so krass unterschiedlich, dass sie eigentlich nicht miteinander können, selbst wenn sie wollen. Und gerade ihre Unterschiedlichkeit macht allerdings etwas von dieser Wirkung aus, die es auf die Welt hat. Wenn ihr die Geschichte, die ich jetzt von diesen zwei Menschen nachlesen wollt, dann, die ich jetzt gleich erzähle, dann müsst ihr Apostelgeschichte 10 aufschlagen in eurer Bibel oder googeln oder so. Der Text ist so lang, dass ich ihn nicht jetzt vorlese, sondern die Story nacherzähle. Apostelgeschichte 10 ist aber die richtige Adresse. Diese Story spielt an zwei Schauplätzen. Also erstens mal wenn man so will, der erste Akt, ja, da ist die Hintergrundkulisse Caesarea, ein Ort im damaligen und heutigen auch Israel, an der Mittelmeerküste. Eine antike Küstenstadt müsst ihr euch jetzt vorstellen. Herodes der Große hat sie aufbauen lassen und hat sie nach dem Kaiser benannt, Caesar. Tolle Stadt, luxuriöse Bauten, ein großes Theater, eine Sportarena, Bäder, Paläste, großer Hafen, einer der Häfen. So, man schwärmte von dieser Stadt, Caesarea. Später wurde Caesarea dann, also nicht zur Zeit des Herodes, so wenn ich das richtig weiß, wurde sie Sitz der römischen Prokuratoren. Also Pontius Pilatus war so einer. Die hatten eigentlich ihren Sitz in Caesarea und waren nur ab und zu in Jerusalem, zum Beispiel zu großen Festen. Deswegen ist Pontius Pilatus während dem Ostern sozusagen, unserem Ostern damals Passa, in Jerusalem. Man findet auch eine Inschrift oder man fand eine Inschrift von ihm, von Pontius Pilatus in Caesarea. So, diese Stadt war auch Garnisonsstadt, also es wimmelt da von römischen Soldaten. Und die Bevölkerung besteht eigentlich zur Mehrheit aus griechischen Syrern und mit einer großen Minderheit dann natürlich auch aus jüdischen Einheimischen. So, jetzt kann man sich vielleicht die Spannungen vorstellen, die in dieser Stadt herrschen zwischen einheimischen jüdischen Menschen, Zugezogenen und der Besatzungsmacht. Diese Spannungen haben sich dann 30 Jahre später nach unserer Story auch in einem Aufstand und dem jüdischen Krieg entladen. Aber so weit kommen wir heute nicht so. Heute geht es um eine Figur, die in dieser Stadt lebt seit einiger Zeit, ein Centurio. Es gibt derer viele in dieser Stadt, die waren immer Hauptmann über eine Hundertschaft oder so. Und dieser hier heißt Nikodemus. Seine Zenturie gehört zur italienischen Kohorte, was auch immer das genau war. Es klingt jedenfalls gut. Und dieser Mann war insofern besonders, dass er bei der jüdischen Bevölkerung einen guten Ruf hat. Also irgendwie hat dieser Offizier eine innere Beziehung, mindestens eine Sympathie entwickelt für diese Menschen, in deren Land er lebt. Und auch für die Religion dieser Menschen. Er betet zum Gott Israels, heißt es da, und er unterstützt die Armen der Stadt mit seinen Spenden. Da kommt schon Kraft auf die Straße durch diesen Mann. Jetzt fantasieren wir uns mal ein bisschen rein in ihn. Das steht jetzt nicht so im Text, das kann man sich einfach überlegen, wenn man sich die Situation überlegt. Er lebt als Soldat fern seiner Heimat, in einer fremden Kultur. Aber die Kultur und die Art, wie diese Menschen leben und glauben, hat es ihm irgendwie angetan. Die übt eine Anziehung auf ihn aus. Er darf natürlich nicht in den Tempel in Jerusalem, an diese heiligen Stätten darf er nicht als Römer. Er ist nicht Teil dieser Religionsgemeinschaft. Er ist aus Sicht der anderen der unbeschnittene Heide. Und er ist Teil der Besatzungsmacht und er untersteht dem römischen Kaiser. So. Gott, der israelische Gott, zu dem er betet, ist für ihn eigentlich unerreichbar. Wenn man sich auf die andere Seite fantasiert, in die Köpfe der jüdischen Bevölkerung, dann ist Cornelius sowas wie der nette Feind. Der nette Feind. Also der auf der falschen Seite steht, die feindliche Macht, ja. Aber irgendwie ein ehrenhafter Typ. So, man muss es ihm lassen. Aber er gehört auf die andere Seite, auch wenn er ein Guter ist. Das ist nicht einer von uns. Aber okay, der Typ, gegen den kann man nichts sagen. So. Aber er bleibt natürlich ein Heide. Also ein guter Mensch auf der falschen Seite. Kennt man manchmal, ne? So denkt, also es ist interessant, dass bei denen auch, aber naja, gut, gibt's auch. So, soll's geben. So, denn zwischen diesen beiden, und das soll dieser Strich andeuten, ist diese unüberwindbare Grenze. Zwischen uns und denen. Solche Grenzen gibt es zwischen Ethnien, zwischen Religionsgemeinschaften, zwischen Parteien, Parteiungen, zwischen Clans, zwischen Konfessionen, zwischen Geschlechtern, zwischen Kasten, wo immer man sich bewegt. Immer dort, wo die Identität und die Überzeugungen einer Gruppe so stark sind, dass sie dieser Gruppe einen immensen Zusammenhalt geben, ein Wir-Gefühl, gibt es andere, die nicht dazugehören können. Und jetzt hat dieser Hauptmann, so geht die Geschichte weiter, eine Gottesbegegnung. Er hat eine Erscheinung, er sieht einen Engel und der sagt ihm, Gott sieht deine Gebete und sieht, was du für die Leute tust. Cornelius, schick ein paar deiner Leute nach Joppe zu einem gewissen Simon, der wird auch Petrus genannt, und schick die dahin. Diesen Cornelius, der hat eine göttliche Erscheinung. Ihm erscheint nicht einer der griechisch-römischen Gottheiten, sondern der Gott Israels. Also der Gott der besetzten Gebiete, die er mitbesetzt. Der Gott der Einheimischen, der Gott der anderen. Offensichtlich kennt Gott diese Grenzen nicht. Und wenn er sie kennt, interessieren sie ihn nicht so sehr. Menschen, die die Kirche, jetzt mal ins Heute gesprungen, eher von außen kennen, ja, also die jenseits der Kirchenmauern sich fühlen, die den Unterschied zwischen Jesus und Mohammed vielleicht nur so knapp erklären könnten oder auch nicht so ganz richtig, die vielleicht so Zweifel haben an manchem, was man so in der Kirche glaubt oder was die Religion lehrt oder so, die aber vielleicht dennoch auf der Suche irgendwie sind nach Gott, die manchmal sogar beten, durch die also Kraft vielleicht auf die Straße kommt, weil sie sich engagieren, weil sie wollen, dass diese Welt besser wird und sehen, da muss sich was verändern. Die treffen manchmal plötzlich auf Gott. Ohne Pfarrer, ohne Priester, ohne die Bibel, ohne die Taufe, was immer man nennen kann. Das gibt es. Denn Gott bewegt sich außerhalb seiner eigenen religiösen Grenzen, wenn man so will. Man kann sich fragen, hat er sich das von Jesus abgeschaut? Der war ja auch so, ne? Nee, umgekehrt. Jesus wusste ziemlich gut, wie Gott ist. So, zweiter Akt. Wir gehen nach Süden. Das Bühnenbild wechselt. 50 Kilometer südlich von Caesarea liegt Jaffa oder Joppe, wie ich es eben genannt habe. Heute ist das Tel Aviv. Damals war das allerdings viel, 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 viel kleiner. Kleines Hafenstädtchen. Und da sitzt ein Mensch mit dem Namen Petrus. Eigentlich heißt er Simon, aber er wird Petrus genannt. Auf dem Dach seines Hauses. Schöner Blick übers Mittelmeer. Nicht seines Hauses, eines Hauses, denn er ist da zu Gast. Er ist hier in diesem kleinen Ort seit einiger Zeit zu Gast, seit ein paar Tagen, weil es in diesem Ort eine christliche Gemeinschaft gibt. Von Jerusalem aus hat sich diese Bewegung des Nazareners Jesus, der gestarb und auferstanden sein soll, bis bereits an die Küste ausgebreitet. So, Petrus ist hier zu Gast bei einem Gerber, der auch Simon heißt. Man hatte ihn gerufen, weil eine Christin in diesem Ort gestorben war. Und diese tatsächlich durch das Gebet des Petrus wieder auferweckt wurde. Verrückte Geschichte. Keine Ahnung, wie man sich fühlt, wenn man Auslöser von so einer Geschichte ist. Also wie hat sich Petrus jetzt so in dem Rückblick an dieses Ereignis wohl gefühlt? Zumindest konnte Petrus das Gefühl haben, dass er und Gott im Moment ganz schön dicke zu sein scheinen. Das funktioniert. So, also der sitzt da in der Mittagshitze auf dem Dach. Man hofft für ihn auf eine kühle Brise vom Meer her. Er hat Hunger und döst trotzdem dabei weg. Das sind immer sensible Situationen. Und er träumt. Er träumt. Einen ekligen Traum. Für ihn eklig. Da kommt ein Tuch vom Himmel herabgeschwebt, an den vier Ecken aufgespannt und auf dem Tuch wimmelt es von krabbelnden, kriechenden, herum sich windenden Geschöpfen. Tiere. Kleingetier. Und zwar solche, die nach jüdischen Speisevorschriften unrein sind. Nur solche. Und im Traum hört er eine Stimme, die sagt, Petrus, steh auf und schlachte und iss. So, gut, Petrus, manche Träume, habe ich so gedacht, sollte man vielleicht auch nicht weitererzählen. Spätestens 2000 Jahre später steht ein Pastor auf der Bühne, kennt deinen Traum und macht sich darüber lustig. Was träumst du für Zeug, Petrus? Aber vielleicht, man muss nicht viel um die Ecke denken, dass man merkt, was die Bedeutung hier sein könnte. Ja, Petrus wird aufgefordert, eine Grenze zu übertreten. Und zwar eine religiöse Grenze, die zudem tief in seinem Kopf verankert ist und zu einer Ekelgrenze geworden ist. Für ihn wäre das eine widerwärtige Sünde, das zu tun. Petrus lehnt das im Traum, immer noch im Traum, auch vehement ab. Nein, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Unrein ist das Stichwort. Unrein. Ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Dieses Denken, dass etwas unrein sein könnte, ist manchen von uns oder vielen vielleicht fremd. Gemeint ist natürlich nicht unhygienisch oder ungesund oder moralisch irgendwie schlecht. So, es ist moralisch schlecht, ein solches Tier zu schlachten, ein anderes nicht. Das ist nicht der Punkt. Unrein meint nicht, hier ist irgendwas Böses mit, also etwas moralisch Böses mit in verbunden, sondern es ist einfach das Falsche. Es ist einfach das Falsche. Es meint kultisch unrein. Das sollst du nicht tun. Böse ist es zu tun. Nicht die Sache selbst ist vielleicht böse. Dahinter steckt die Vorstellung, es gibt ewige von Gott gesetzte Ordnungen. Die sind einfach so. In denen manche Dinge heilig sind und andere unrein. Also das Gegenüber dafür wäre das Wort heilig. Heilig und unrein. Die Welt ist aufgeteilt in heilig und unrein. Und diese unreinen Dinge oder Taten, die trennen dich dann automatisch von dem heiligen Gott. Deswegen hältst du dich davon weg. Diese Dinge brauchen keine logische Begründung. Man muss nicht verstehen, warum das jetzt falsch sein sollte, dieses Tier zu schlachten, aber richtig ein anderes oder es zu essen. So. Es hat religiöse Gründe. Gott hat es so verfügt. Deswegen ist das so. Es ist einfach so. Wer ist der Mensch, dass er das hinterfragen darf? So, also unrein. Unrein sind, und da denken wir jetzt an Cornelius, zum Beispiel auch die Heiden. Sie gehören nicht zum heiligen Volk. So. Sind sie deswegen schlechtere Menschen? Nein, möglicherweise nicht. So, aber so sind eben die ewigen Ordnungen Gottes. So. Denn dieses Volk ist berufen oder auserwählt. Die anderen nicht. Mir ist der Umgang verboten, und zwar von Gott. So, Petrus träumt noch, und er, wie gesagt, er sagt nein, und dann kommt dreimal dieses Tuch, immer wieder soll er das machen. Aber er bleibt stark in dem Traum. Gott hat Dinge für unrein erklärt. Gott war das. Ne? So. Und Gott widerspricht sich nicht. Das ist eine Versuchung irgendwie. So muss er das deuten. Und dann wacht er auf. Unten klingelt es. Oder es klingelt natürlich nicht, es klopft. Drei Männer aus Caesarea wollen ihn sehen. Und wieder hört er Gottes Stimme in seinen Gedanken. Petrus, diese drei Männer, die da unten sind, die kennst du nicht. Die sind zu dir geschickt. Ich habe sie geschickt. Geh ohne Bedenken mit denen. So, er geht also runter. Im Blick stelle ich mir vor, immer noch diese verschlafene, wie man so guckt, wenn man gerade einen seltsamen Traum hatte, so halb wieder da. Und jetzt sagen ihm diese Leute, sie kämen von einem römischen Hauptmann, um ihn zu bitten, zu ihm zu kommen. Zu einem römischen Hauptmann, in dessen Haus. Ihm sei Gott erschienen. Das ist schön zu beobachten, dass Petrus sich verändert hat in den letzten Jahren. Diese Jesus-Freundschaft, die hat ihn verändert. Denn er hat Geistesgegenwart genug, jetzt keinen Fehler zu machen. Er sagt, okay, kommt rein, bleibt über Nacht, wir gehen morgen früh. Und dann Simon, hier, können die drei hier übernachten? Ja, ich weiß, sind Römer, aber geht das trotzdem? So. Ich stelle mir vor, wie Petrus jetzt nachts wach liegt, diese Reise vor sich hat, da 50 Kilometer im Norden, und an diese Leute da unten denkt und an seinen Traum, den er hatte. Und wie er grübelt, kann das sein, dass Gott will, dass ich eine Grenze übertrete, die er selbst meiner Meinung nach gesetzt hat? Petrus ist nämlich ein gläubiger Jude. Das alttestamentliche Gesetz ist ihm heilig. Aber er ist auch Christ, also Freund dieses Nazareners. Und der war ein Jude, der hat Unreine berührt. Der war ein Jude, der gesagt hat, kein Buchstabe vom Gesetz vergeht, und dann hat er den Sabbat gebrochen. Absichtlich. Der war ein Jude, der mit Prostituierten und Zöllnern, unreinen Menschen, aufgrund ihres Berufes unrein, am Tisch gesessen hat und gegessen. Aber trotzdem, ja, so war Jesus, aber da sind diese ewigen Ordnungen, die können doch nicht einfach umgeschubst werden. Deren Übertretung Sünde wäre. Das ist das Dilemma eines Menschen, der in einer Welt lebt, wo es heilig und unrein gibt. Dritter Akt. Petrus kommt jetzt mit seinen Begleitern in Caesarea an am nächsten Tag. Cornelius erwartet ihn, sein Haus ist voller Gäste, Verwandte, Bekannte, alle da. Als Petrus näher kommt, wirft sich noch außerhalb des Hauses dieser Hauptmann vor ihm auf die Straße. Das ist ein großer Mann, dieser Cornelius. Ich habe gestern gedacht, den würde ich gerne kennenlernen. Also nicht, weil er sich vor Petrus niederwirft, sondern weil er ein Mann ist, der sich niederwerfen kann, obwohl er Centurio ist. So. Und jetzt zeigt Petrus wiederum seine Größe. Den würde ich auch gerne mal kennenlernen. Man könnte meinen, Grenzen werden überwunden, wenn der eine bettelt, so im Staub liegt, und der andere sagt, okay, du darfst reinkommen. Ja, ich lass dich die Grenze übertreten zu mir. Aber Petrus, was er jetzt sagt, zeigt, dass er verstanden hat, dass das nicht der Punkt ist. Er hat den Gott des Jesus von Nazareth verstanden. Das zeigt das, was er jetzt sagt. Er hat diesen verrückten Traum von gestern Nachmittag verstanden. Er zieht nämlich Cornelius hoch, da steht, er zieht ihn hoch, also fast wie er ihn aufhalten will, das zu tun, sagt, steh auf. Ich bin auch nur ein Mensch. Das ist der Moment, wo die Kraft Gottes bei Petrus auf die Straße kommt. Einer, der die Welt in Rein und Unrein aufteilt, sagt einem, der jenseits seiner Grenze ist, hey, ich bin auch nur ein Mensch. Und das ist der Moment, wo die Grenze fällt. Ich bin auch nur ein Mensch. Der Heilige berührt den Unreinen, weil er begreift, dass er auch nur ein Mensch ist. So sieht das aus, wenn die Kraft Gottes oder das Wesen des Jesus von Nazareth in dieser Welt auf die Straße kommt. Ein jüdischer Christ und ein heidnischer Hauptmann betreten, so steht es da, miteinander redend, ins Gespräch vertieft, dessen Haus, was für einen jüdischen Menschen ein No-Go ist. Und Petrus sagt das dann auch, als er die Menge da sieht, sagt er den Leuten, ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt zu jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Und dann geht die Story weiter, er fragt, warum bin ich überhaupt hier, was genau wollt ihr eigentlich? Und sie erzählen sich gegenseitig ihre Geschichten, was gestern war. Und sie sagen, eigentlich bist du hier, sag uns, was du zu sagen hast. Und dann sagt Petrus, das zitiere ich jetzt nochmal, wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Versteht, Gott macht keine Unterschiede zwischen Menschen. Und dann erzählt er dann, was er zu sagen hat und sagte, es geht um diese Geschichte, dieses Nazareners, die habe ich miterlebt. Der ist gestorben, der ist auferstanden. Ich nehme euch mit in diese Bewegung rein. Er erzählt diese Geschichte. Und dann kommen diese Leute dort zum Glauben an Gott und Jesus Christus. Und diesen Römern kommt Gott durch seinen Geist so nahe wie jedem anderen auch. Und die jüdischen Leute, die jüdischen Christen oder so, die sind erstaunt und verstehen das nicht richtig. Vielleicht sind es gar nicht jüdische Christen, da steht einfach die jüdische Bevölkerung. Die sind erstaunt. Und Petrus wird kurze Zeit später noch Probleme mit seiner eigenen Kirche in Jerusalem bekommen, die ihn fragen, sag mal, was ging denn da eigentlich? Und er muss das Ganze nochmal erklären. Und er gewinnt sie dann auch. So. Aber Grenzen überschreiten bringt in Erklärungsnot bei deinen eigenen Leuten. So kommt die Kraft Gottes auf die Straße. Menschen begegnen Gott. Ein jüdischer Fischer und ein römischer Hauptmann begegnen Gott. Und das verändert ihre Sicht von der Welt. Und sie erkennen, wir sind nur Menschen. Die ewige Ordnung von heilig und unheilig, von rein und unrein, wenn es diese Grenze gibt, verläuft sie jedenfalls nicht hier. Und es ist keine Nebensache, was hier auf die Straße kommt. Also diese Erkenntnis, wir sind Menschen. Nur Menschen. Es darf uns nicht diese Grenze trennen. Das ist keine Nebensache. Das hat eine ungeheure Kraft entwickelt in unserer Welt. Gerade für religiöse Menschen kostet das auch eine ungeheure Überwindung. Ich habe die Predigt ja so genannt, aus Versehen Heilige. Habt ihr vielleicht gesehen, dass der Titel heute so heißt? Das ist ein Buchtitel. Im Englischen heißt es irgendwie accidentally, super ausgesprochen, Saints oder so ähnlich. Gibt es in Deutschland noch nicht. Geschrieben von dieser amerikanischen lutherischen Pfarrerin, deren Kirche aus lauter Leuten besteht, die eigentlich nach Meinung anderer nicht in die Kirche gehören. So. Und sie sagt, wir sind aus Versehen Heilige. Da sitzt der reiche Hedgefondsmanager neben der Drag Queen im Gottesdienst. Wir gehören hier alle nicht hin und wir sind hier alle aus Versehen Heilige. Die Pfarrerin nennt ihre Kirche House for All Sinners and Saints. Haus für alle Sünder und Heiligen. Wir gehören hier nämlich sehr wohl hin, obwohl wir so sind. So, denn Heilige sind wir aus Versehen. Eigentlich sind wir nur Menschen, Sünder sogar. So, die Gott zu Heiligen erklärte, einfach weil er uns liebt. Gnade nennt man das. Wenn wir alle aus Versehen Heilige sind, ob wir jetzt Petrus heißen oder Cornelius, wenn wir da auch nichts für können, so, dann kommt Gottes Kraft durch uns auf die Straße, wenn wir das nicht nur in unserem Kopf verstanden haben, sondern auf der Straße Grenzen überwinden. Zu Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht dazugehören können. Einfach weil sie sind, wie sie sind, können sie deswegen irgendwie nicht dazugehören. Gibt es solche Menschen? Dann müssen wir die Grenzen überwinden. Das nennt man dann Inklusion. Aber ich will das nochmal klarstellen, was für eine Inklusion ich meine. Es ist Gott, der ein Inklusionsprogramm fährt. Und zwar für uns alle. Also für mich, der ich so bin, und für den anderen, der so ist. Nicht wir sind es, die anderen Inklusion anbieten. Ja, weil wir aus Versehen Heilige sind. Weil ich das bin, ist es auch der andere. Und Gott hat ein Inklusionsprogramm für uns beide. Darum muss ich mir überlegen, welche Grenzen gibt es, die ich eigentlich überschreiten müsste. Sogar wenn das welche sind, wo ich erstmal denke, ja, aber hat jetzt Gott nicht diese Grenze gesetzt? Ja, dann muss ich nochmal darüber nachdenken, wie das wohl ist. Weil Gott längst jenseits der Grenzen unterwegs ist und Menschen in seine Welt einlädt. Und nochmal nicht in meine Welt, sondern in seine, so wie ich auch eingeladen bin. Den und mich in seine Welt. Und in seiner Welt ist Ausgrenzung offensichtlich verboten. Also vielleicht ist es das, was einen in Gottes Welt unrein macht, wenn man sich eigentlich wünscht, dass der oder die nicht dabei ist. Dann passt es vielleicht wieder mit dem Unrein. Was bedeutet das jetzt für mich und dich praktisch? Oder was bedeutet es für unsere Kirche praktisch? Ich habe gedacht, ich kann nicht darauf antworten, ohne platt zu werden. Also wenn ich jetzt sage, lasst uns doch mal dies oder das tun. Ich weiß nicht. Wir sollten jedenfalls jeden Versuch feiern, wo jemand das tut. Versuch, das ist nämlich überhaupt nicht einfach, Grenzen zu überwinden, anderen die Hand zu reichen, denen man eigentlich nicht die Hand reicht. Wir sollten das feiern und diese Personen vor Kritik schützen, die es dann geben wird. Und wir sollten vielleicht mal hinschauen, wo wir hinkämen, wenn wir das auch täten, wenn wir unsere Einstellung ändern würden. Hier und da müssen wir das wahrscheinlich. Ich schließe mit einem Gedicht von Kurt Marti, der war Schweizer. Ihr kennt es vielleicht, und wenn ihr es kennt, kennt ihr es auf Hochdeutsch, aber so richtig cool klingt es eigentlich nur im Dialekt. Ich muss kurz umschalten. Wo hiermit ma hi, wenn alli seite, wo hiermit ma hi. Und niemand gieng die für einig zluge, wo das ma hier hiem, wenn ma gieng. Wo kämen wir denn hin? Das ist oft das, was man sagt, ne? Ja, wo kämen wir hin? Wir müssen schon ein bisschen, es gibt schon Grenzen, wo kämen wir hin? Er sagt, das war ein Pfarrer übrigens auch, wo kämen wir denn hin? Wenn alle sagen würden, wo kämen wir denn hin? Und niemand ginge, um mal nachzuschauen, wo man hinkäme, wenn man ginge. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.